Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn sie denn Berühmtheit oder Bekanntheit gebraucht hätte, dann hätte sie die in den vergangenen Tagen reichlich bekommen. Die staatliche Förderbank KfW, die einst Kreditanstalt für Wiederaufbau hieß, inzwischen aber ihre Aufgabengebiete geändert hat und unter anderem bei der Förderung von Existenzgründungen tätig ist, Unternehmen hilft, die durch Corona-Auflagen in Schwierigkeiten gekommen sind und insbesondere Umwelt- und Klimaschutzprojekte fördert und eben viel Aufmerksamkeit bekam, als Förderprogramme für energieeffizientes Bauen gestoppt werden mussten. Heute hat die KfW ihre Förderbilanz vorgelegt und in diesem Umfeld kam es dann doch noch zu einer überraschenden Entwicklung. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über Cyberkriminalität berichten, auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Januar schauen, sowie auf die Lage des deutschen Einzelhandels. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst zur KfW, die Zahlen zu den Förderprogrammen im vergangenen Jahr vorgelegt hat und bei der so gut wie alle darauf warteten, ob es denn Neuigkeiten gibt zum Thema klimafreundliches Bauen. Die gab es, wie wir inzwischen durch die Nachrichten wissen. Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Gute Nachrichten für all diejenigen, die bis zum 24. Januar ihre Unterlagen bei der KfW eingereicht hatten. Diese insgesamt 24.000 Altanträge auf die Förderung der Effizienzhäuser sollen nun doch noch berücksichtigt werden. Das sagte Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck heute Nachmittag in Berlin. Es geht um das sogenannte Effizienzhaus 55, für das der Großteil dieser Anträge gestellt worden war, und das Effizienzhaus 40, das etwas ehrgeiziger Energie einspart. Dazu stellt die Bundesregierung nochmals 5 Milliarden Euro bereit. Habeck sagte auch:
Wir werden eine neue Förderkulisse aufsetzen, die in den Eckwerten so aussieht, dass wir für die Sanierung der Gebäude weiter bei der KfW 55 Förderung bleiben werden, dass wir den Standard EH 40 fortsetzen werden, allerdings mit einer reduzierten Fördersumme und nur bis Ende dieses Jahres. Und wir werden einen Deckel von 1 Milliarde einziehen, sodass wir also zum Ende des Jahres nicht noch einmal dieses Hochlaufen von beantragten Mitteln haben.
Es soll also nicht wieder zu einem Förderstopp kommen, der viele Häuslebauer verunsichert hatte. Hätte man nicht die Notbremse gezogen, dann wäre dies wahrscheinlich zwischen 7 und 10 Milliarden Euro teurer geworden als die jetzt neue Regelung, sagte Habeck.
Jetzt ist es eine Entscheidung, die nach hinten raus großzügig ist und sicherlich bei vielen Menschen einen Erleichterungsseufzer auslöst, nach vorne raus streng ist und effizient ist. Das bedeutet ebenfalls eine Härte und Zumutung für Menschen, die bestimmt in ihren Plänen schon weiter waren.
Denn künftig soll ein Programm gelten, das klimafreundliches Bauen weiterfasst und das nicht nur die Energieeffizienz berücksichtigen soll. Das aber werde gerade erst erarbeitet. Damit wird eine noch vorsichtige Ankündigung der KfW von heute Morgen schneller umgesetzt als zunächst erwartet. Die staatliche Förderbank hatte das Ministerium im Januar auf den unerwarteten Run auf die Förderprogramme hingewiesen. Daraufhin hatte das Bundeswirtschaftsministerium zunächst die Notbremse gezogen. Insgesamt förderte die KfW im vergangenen Jahr die energieeffiziente Wohnraumfinanzierung mit 34,5 Milliarden Euro. Das waren knapp 9 Milliarden mehr als 2020. Hatte die Förderbank da im ersten Jahr der Corona-Krise noch fast 47 Milliarden Euro an Corona-Hilfen zugesagt, gingen diese im vergangenen Jahr auf gut 10 Milliarden Euro zurück. Eine erfreuliche Entwicklung, meint der neue KfW-Chef Stefan Wintels. Die Leistungsfähigkeit der Förderbank weiß auch die Politik zu schätzen. So hat die neue Bundesregierung deren Unterstützung an vielen Stellen im Koalitionsvertrag festgehalten. Überfordert werde die staatliche Bank damit nicht, ist sich Wintels sicher.
Ich glaube, auch die Politik hat ein Interesse daran, dass das nicht passiert. Wir sind heute bereits leistungsfähig. Das Fördervolumen der KfW heute beträgt bereits 107 Milliarden mit nur noch einem geringen Anteil an Corona-Hilfen. Und wenn Sie diese 100 Milliarden einmal fortschreiben in den nächsten Jahren, bietet das viel Spielmasse, diese wiederum neu auszurichten auf veränderte politische Prioritäten entlang der Dimensionen Klimaschutz, Digitalisierung, aber auch zum Beispiel Bildung.
Denn diesen Themen will auch die KfW in den kommenden Jahren Priorität geben.
Brigitte Scholtes über die Förderprogramme und wiederbelebte Förderprogramme der KfW. In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Dezember erneut gesunken, so das Statistikamt Eurostat. Die Arbeitslosenquote ging gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,0% zurück. Und 7,0% heißt, die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Dezember auf ein Rekordtief gesunken. Wobei das immer noch bedeutet, dass Millionen Menschen ohne Arbeit sind. Neben den Daten zur Eurozone wurde heute auch der Arbeitsmarktbericht für Deutschland vorgelegt, hier zur Lage im Januar. Danach stieg die Zahl der offiziell gemeldeten Arbeitslosen um 133.000 im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote kletterte von 5,1% auf 5,4%. Mehr dazu von Stanislaus Kosakowski.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar zwar gestiegen, doch handelt es sich um den niedrigsten Anstieg, den die Arbeitsmarktstatistik je in einem Januar festgestellt hat, berichtet Bundesagenturvorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Den Grund dafür sieht er in der Überlegung von Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst halten zu wollen für spätere Zeiten des erhofften Aufschwungs. Für Terzenbach kann sich der Auftakt des neuen Jahres daher sehen lassen.
Die Pandemie und damit auch die Eindämmungsmaßnahmen dauern nach wie vor an. Dennoch ist der Arbeitsmarkt gut in das neue Jahr gestartet. Die Erholung hat sich damit auch im Januar 2022 fortgesetzt. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar zwar gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie üblich. Die Beschäftigung hat kräftig zugenommen und der Bedarf nach Arbeitskräften ist weiter aufwärts gerichtet.
Deutlich nach oben gegangen sind hingegen die Unternehmensanzeigen auf Kurzarbeit. Für 286.000 Personen haben Arbeitgeber konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Diese Zahl ist damit während der Omikron-Welle den zweiten Monat in Folge angewachsen.
Mehr als die Hälfte davon geht auf Hotels, Gaststätten und den Handel zurück. Daneben beeinträchtigen aber auch die Lieferengpässe des verarbeitenden Gewerbes. Diese Anzeigen im verarbeitenden Gewerbe gehen aber auf Niveau leicht zurück.
Offen ist aber noch, wie viele Beschäftigte tatsächlich von ihren Betrieben in Kurzarbeit geschickt werden. Bundesagenturvorstand Terzenbach erwartet nicht, dass der weitere Verlauf der Pandemie noch einmal harte Einschränkungsmaßnahmen für die Unternehmen erfordert und so der Anteil der Kurzarbeit gravierend steigen würde.
Eine wichtige Erkenntnis, dass auch die aktuelle Omikron-Welle trotz Rekordansteckungsraten, ich glaube heute liegt die Inzidenz bei 1200 im Bund, hat der Arbeitsmarkt es bislang gut verkraftet?
Keine großen Sorgen bereitet Terzenbach auch die ab 15. März geltende Impfpflicht für Beschäftigte aus dem Bereich Medizin und Pflege. Angebliche Forderungen des Chefs der Bundesagentur Detlef Scheele nach Sperrzeiten für ungeimpfte, arbeitssuchende Pflegekräfte bezeichnete Terzenbach als falsch. Scheele sei von der Presse nicht richtig wiedergegeben worden. Terzenbach stellt klar:
Wenn Pflegekräfte oder Menschen in Einrichtungen, die davon betroffen sind, sich freistellen lassen oder freigestellt werden, ist es anders, als man vielleicht vermutet. Da geht keine Sperrzeit mit einher. Nur wenn man ungeimpft ist, heißt es nicht, wenn man dann zu uns kommt, dass man eine Sperrzeit bekommt. Es ist das Recht auf Unversehrtheit, das höher gewichtet wird als das Interesse der Finanzen einer allgemeinen Versicherung.
Überhaupt sei die Aufregung um den Wegfall ungeimpfter Pflegekräfte unbegründet, sagt BA-Vorstand Terzenbach. Es habe sich weniger als 1% der Beschäftigten in Medizin und Pflege im vergangenen Monat arbeitssuchend gemeldet. Davon seien nicht mehr als 12.000 Frauen und Männer Pflegekräfte.
Wir stellen eine Zunahme fest, die über das übliche Maß der Jahre vor der Pandemie hinausgeht. Aber wir kennen die Gründe von Arbeitssuchendmeldungen akut nicht. Also welche Motivation dahinter liegt, das könnten Aufrufe in sozialen Medien sein. Das könnten aber auch andere Gründe sein, dass Beendigung von üblichen Beschäftigungsverhältnissen dahinter liegen.
Es sei also nicht auszumachen, wie viele der Pflegekräfte aus dem Grund einen neuen Job suchen, dass sie sich nicht impfen lassen wollen.
Stanislaus Kosakowski zum Arbeitsmarktbericht Januar 2022. Und ergänzend zum Arbeitsmarktbericht noch diese Meldung: Nach Plänen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sollen Betriebe noch bis Ende Juni unter erleichterten Bedingungen Kurzarbeitergeld beantragen können. Die pandemiebedingten Sonderregelungen sollen um 3 Monate bis zum 30. Juni verlängert werden. Das geht aus einem Entwurf des Bundesarbeitsministeriums für die Koalitionsfraktionen hervor, der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Am 9. Februar soll der Gesetzentwurf danach ins Kabinett. Allein heute gab es 2 Meldungen über Cyberangriffe auf Unternehmen. So hat der Personaldienstleister Visag die Polizei eingeschaltet, weil er Opfer eines Hackerangriffs geworden ist. Und beim Tanklogistikunternehmen Oil Tanking wurde ein entsprechender Angriff bestätigt. Und zwar vom Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, der gerade heute zu einem IT-Sicherheitskongress eingeladen hatte. Zum Thema Cybersicherheit. Jörg Sauerwein berichtet.
Diebstahl, Erpressung, Systemausfälle. Beispiele für erfolgreiche Cyberattacken gibt es genug. Erst gestern wurde ein Hackerangriff auf einen großen deutschen Kraftstoffzulieferer bekannt. Die Folge: Die B- und Entladesysteme in einigen deutschen Tanklagern sind lahmgelegt. Tankwagen können nicht beladen werden. Zu den Kunden gehört unter anderem auch der Konzern Shell. Mehr als 230 Tankstellen, vor allem in Norddeutschland, sind auch heute noch betroffen, bestätigt der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm.
Nach derzeitiger Aussage des Unternehmens wird bis Mittwoch versucht werden, die Versorgung der Tankstellen zu gewährleisten. Ich halte diesen Vorfall natürlich für ernst, aber nicht für gravierend.
Denn durch den Angriff sei nur die Zulieferung von rund 1,7% aller deutschen Tankstellen betroffen. Für das Land also noch nicht gravierend, für das Unternehmen aber durchaus. Und so geht es immer mehr Firmen. Die Angriffe aus dem Netz kosten die deutsche Wirtschaft von Jahr zu Jahr mehr Geld. Der Branchenverband Bitkom hat den Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft zuletzt auf mehr als 220 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Und nicht nur dort schlagen die Hacker zu. Deshalb sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser:
Cyber- und Informationssicherheit haben eine zentrale Bedeutung für die Funktionsfähigkeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. IT-Sicherheit ist elementarer Bestandteil der inneren Sicherheit.
Die Gefahr geht oft vor allem von Sicherheitslücken in Softwarelösungen aus, wie zum Beispiel die Lücke in einer weit verbreiteten Java-Software, die weltweit in vielen Programmen steckt. Wegen dieser Lücke hatte das BSI im Dezember die Warnstufe Rot ausgerufen. So wie bisher kann es nicht weitergehen, sagt die Ministerin und droht. Wer als Hersteller lückenhafte Software auf den Markt bringt, für den könnte es bald schon teuer werden.
Wir werden dafür sorgen, dass Hersteller für Schäden haften, die fahrlässig durch Schwachstellen in ihren Produkten verursacht werden.
Cybersicherheit ist Chefinnen- und Chefsache, lautet das Motto des 18. Deutschen IT-Sicherheitskongresses, der auch in diesem Jahr wieder 2 Tage lang online stattfindet. Noch immer hätte nicht jeder begriffen, wie groß die Gefahren aus dem Netz seien, sagen die Experten dort. Die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Iris Plöger, zieht einen Vergleich zur Corona-Pandemie. Man sei der dauernden Ermahnungen, wie wichtig das jeweilige Thema sei, langsam vielleicht überdrüssig.
Doch das macht Schutzvorkehrungen nicht weniger erforderlich. Vielmehr wird zur Herausforderung, sich mit einem Prio-1-Thema stets aufs Neue Gehör zu verschaffen, auch wenn die Akutlage für Einzelne nicht mehr oder noch nicht bedrohlich erscheint.
Für mehr Sicherheit und den besseren Durchblick für Verbraucher will auch das BSI selbst sorgen. Auf dem Kongress wird das erste IT-Sicherheitskennzeichen vergeben. Dafür prüft das BSI, welche Anforderungen ein bestimmtes Produkt erfüllt. Beantragen konnten es bisher die Anbieter von E-Mail-Diensten und Breitbandroutern. Das erste IT-Sicherheitskennzeichen des BSI geht an den E-Mail-Anbieter mail.de aus Gütersloh.
Es werden noch weitere Folgen im Bereich Internet of Things, Smart Home, Smart TV und so weiter, die danach kommen werden. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass der Verbraucher erkennt, wie sicher ist eigentlich hier das Produkt, welches ich benutzen möchte.
Das neue Zertifikat beruht auf Selbstverpflichtungen der Hersteller, die das BSI überprüft.
Jörg Sauerwein über den deutschen IT-Sicherheitskongress. Die Innenstädte könnten noch mehr als bisher schon veröden. Die Einkaufszentren Schwierigkeiten bekommen, ihre Ladenzeilen mit Läden zu füllen. Denn tausenden Geschäften des Einzelhandels droht das aus, so der Handelsverband Deutschland. Besonders belastend für die stationären Händler sei dabei die 2G-Regelung, wonach in großen Teilen des Handels nur Geimpfte und Genesene einkaufen dürfen, so der Dachverband. Die Lage des Einzelhandels fasst Annabelle Brockhus zusammen.
Die Stimmung der Einzelhändler ist verhalten, um nicht zu sagen mies. Das geht zumindest aus einer aktuellen Umfrage des Handelsverbandes Deutschlands, HDE, unter 1300 Unternehmen hervor. Ein Viertel der Befragten schätzt demnach die aktuelle Geschäftslage als schlecht ein. In Bundesländern, in denen nur Geimpfte und Genesene im Einzelhandel einkaufen dürfen, spricht fast die Hälfte der Befragten von einer schlechten Situation. Und das liegt vor allem an der Corona-Pandemie.
Wenn man sieht, dass wir seit Beginn der Corona-Pandemie fast an 50% aller Verkaufstagen durch Einschränkungen wie Lockdowns, aber auch wie jetzt zuletzt und bis heute gelten 2G-Maßnahmen beeinträchtigt waren. Also im Grunde genommen wirklich kein normaler Geschäftsverlauf in den Innenstädten.
Macht Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des HDE, deutlich. Und das zeigen auch die Umsatzzahlen für das vergangene Jahr. Der klassische Einzelhandel vor Ort ist um 0,7% geschrumpft. Der Onlinehandel hingegen hat um 19% zugelegt. Unter dem Strich steht dadurch immerhin ein Umsatzwachstum von 1,8% im Vergleich zu 2020. Auf das aktuelle Jahr schaut HDE-Geschäftsführer Gent zuversichtlicher.
Wir sehen, und das ist im Grunde genommen immer ein positives Indiz, dass die Sparquote zurückgeht, die Leute wieder mehr konsumieren, im Grunde genommen Gelder auf den Bankkonten ja da sind und dann in den Konsum eigentlich strömen. Insofern sind die Voraussetzungen eigentlich für den Konsum in diesem Jahr gut.
Entspannt sich die Pandemie und fallen die Corona-Maßnahmen weg, rechnet der HDE mit einem Umsatzplus von 18 Milliarden Euro. Vor allem durch das Online-Geschäft. Allerdings sei die Inflation ein Risiko für den Einzelhandel, betont Gent.
Sie dämpft die Kaufkraft, sie dämpft die Ausgabebereitschaft, sie dämpft natürlich auch die Kaufstimmung.
Somit spricht der HDE-Chef in diesem Jahr eher von Stagnation als von einem richtigen Zuwachs. Außerdem geht Gent davon aus, dass der Einzelhandel vor Ort weiterhin mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie kämpfen wird. Der HDE befürchtet, dass allein in diesem Jahr 16.000 Geschäfte schließen müssen. Und das betreffe nicht nur kleine Betriebe in kleinen Städten, erklärt HDE-Volkswirt Olaf Reuk.
Wir werden Geschäftsaufgaben, ich sag mal, an den prominenten, den teuren, den ursprünglich hochfrequenten Standorten sehen. Der entscheidende Faktor sind die Kundenfrequenzen. Das ist der, sozusagen der Killer für die Unternehmen am Ende des Tages.
Leerstände in 1A-Lagen seien neu, betont Gent.
Dort haben wir teilweise Leerstandsquoten auch von 10-15%, zumindest kurzfristig gehabt. Die Frage ist mal, was dann mittel- und langfristig danach wächst.
In dieser Hinsicht könnte die Pandemie sogar eine Chance sein, das Angebot in den Innenstädten zu überdenken und zu verbessern. Stefan Gent hat ganz konkrete Ideen.
Aus einer Immobilie, die vielleicht mal über 4 oder 5 Etagen Einzelhandel hatte, wird man eine Immobilie machen, die über 2 Etagen Einzelhandel hat, vielleicht dann in der 3., 4. Etage Coworking Spaces zu haben oder aber auch eine Kindertagesstätte dort zu haben oder auch Seniorenwohnungen in der Innenstadt. Das heißt, da muss ich vieles tun, dass wir diesen normalen Mix von Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kultur, Einkaufen wirklich wieder zurückbekommen.
So könne es auch nach der Pandemie einen attraktiven Einzelhandel in attraktiven Innenstädten geben.
Annabel Brockhus zur Lage im Einzelhandel. Die Daimler AG heißt ab heute nicht mehr Daimler AG, sondern Mercedes-Benz Group AG. Intern erfolgte die Umbenennung sogar schon am vergangenen Samstag, am 29. Januar, aus eher nostalgischen Gründen. Denn an einem 29. Januar hatte Autopionier Karl Benz das Patent für den ersten Motorwagen eingereicht. 1886 war das. Heute nun auch der Schritt nach außen. Bleibt die Frage, warum kam es überhaupt zu dieser Umbenennung? Dieser Frage ist für uns Thomas Wagner nachgegangen.
Ein Parkhaus in Friedrichshafen am Bodensee. Im Schwäbischen fährt man gerne Autos aus dem Schwabenland.
Ich fahre einen Daimler. Mercedes sagen bloß die Ausländer.
Ich habe Mercedes. Ja, weil Daimler ab heute Mercedes heißt.
Natürlich, das hat sich auch bei eingefleischten Daimler, Entschuldigung, Mercedes-Fahrern herumgesprochen. Fakt ist, aus der Daimler AG ist über Nacht die Mercedes Group AG geworden. Der Grund laut Medienmitteilung des Unternehmens, bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde die Nutzfahrzeugsparte des Konzerns abgetrennt, in eine eigene Gesellschaft überführt, die nun unter Daimler Truck firmiert. Da mache es durchaus Sinn, den Namen des Herstellers an den Namen der Pkw-Marke anzupassen, die nämlich bereits seit knapp 100 Jahren unter Mercedes firmiert.
Mercedes hat man schon immer natürlich als Markennamen für die Fahrzeuge gehabt und da ist man jetzt zurückgekehrt. Man ist jetzt voll und ganz im Pkw-Bereich. Die Lkw sind nicht mehr bei Mercedes dabei. Das ist schon historisch eine große Änderung.
Und diese Änderung mache, so Professor Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center Automotive Research in Duisburg, durchaus Sinn.
Für den einen oder anderen ist es dann deutlich, dass eben halt LKWs und PKWs, die ja in der Regel wenig gemeinsam haben, doch gedrängt sind.
Die einen verbinden mit Mercedes die Illusion von Komfort, ja mit Luxus sogar. Wo der Stern drauf ist, muss Mercedes drin sein. Andere wiederum verbinden mit dem Begriff Mercedes, naja, ziemlich was anderes.
Mercedes ist ein Unternehmen, das lange Jahre gegen die saubere Luft angekämpft hat,
sagt Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Aber dass sich der Hersteller Daimler nun in Mercedes umbenennt, das könne ja auch einen Paradigmenwechsel in Sachen Nachhaltigkeit bedeuten. Denn nicht nur der Name ändere sich.
Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass Mercedes durch diese Konzentration auf das Kerngeschäft in die Lage kommt, schneller auf die Anforderungen der Zeit zu reagieren. Mercedes hat nur eine Chance zu überleben, wenn sie sehr schnell aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Auch andere Entscheidungen, die heute bekannt wurden, nämlich dass bestimmte Ebenen zusammengefasst werden, bieten vielleicht wirklich die Möglichkeit, dass Mercedes dann 2030 sich endgültig und vollständig vom Verbrennungsmotor verabschiedet und auf batterieelektrische Systeme sich konzentriert.
Mercedes, die Marke gibt es schon seit 100 Jahren. Weltweit werden pro Jahr über 2 Millionen Autos davon verkauft. Doch kaum einer weiß, was es eigentlich mit dem Namen Mercedes bei den Autos und bei der neuen Mercedes Group AG auf sich hat.
Das ist ein Name von einer Tochter.
Also das war eine junge Frau, das hat dann den Namen gegeben. Dann.
Richtig, die junge Frau hieß Mercedes Jelinek, Tochter eines der ersten Autohändler überhaupt, Emil Jelinek. Und der nahm mit einem Daimler unter dem Namen Mercedes an der Rennwoche von Nizza teil. Das war 1899. 123 Jahre später heißt nun auch der Hersteller, so wie die Tochter des Rennfahrers und Händlers von einst, die vierte Namensänderung übrigens in einem Vierteljahrhundert, von der Daimler-Benz AG über Daimler-Chrysler und dann nur noch Daimler. Ob nun Mercedes zeitlich mehr Bestand hat, wird sich zeigen.
Thomas Wagner über die Mercedes-Benz Group AG, die bisher Daimler AG hieß. Gestern zum Monatsende hatten die Anleger an der Börse noch einmal beherzt zugegriffen, was die Monatsbilanz aber auch nicht mehr retten konnte. Ob die Anleger auch zum Start in den neuen Monat in Kauflaune waren, das werden wir jetzt von Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main erfahren, die den heutigen Handelstag für uns beobachtet hat. Wie, Frau Werle, war denn bzw. ist denn die Stimmung?
Ja, wenn wir auf die Kurstafeln schauen, der DAX 0,8% im Plus. Er steigt jetzt auf 15.597 Punkte. Es gab einige gute Unternehmensbilanzen, auch aus den USA und aus der Schweiz. Zudem kamen recht erfreuliche Zahlen vom europäischen Arbeitsmarkt. Viele Menschen haben einen Job. Hier an der Börse kommt das wirklich gut an. Ja, und noch eine kurze Ergänzung. Es ist ja eben angesprochen worden, aus Daimler wird wieder die Mercedes-Benz Group. Manch einer reibt sich vielleicht verwundert die Augen, denn auf den großen Anzeigetafeln hier im Handelszahl steht noch das Kürzel DAI für Daimler. Aber der Name muss einfach noch im Handelsregister eingetragen werden und dann erfolgt auch die Namensänderung auf dem Kurszettel. Für Aktionäre ändert sich übrigens nichts. Aktien der Mercedes-Benz Group bleiben Mitglied im deutschen Aktienindex. Ja, und die Papiere sind heute leicht im Plus.
Danke für den netten Einschub. Was tut oder tat sich denn angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,14 auf minus 0,13%. Und für die Feinunze Gold muss man $1.805,93 bezahlen.
Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn aufgehellt, so eine heute veröffentlichte Konjunkturumfrage. Hat das dem Euro geholfen?
Ja, die europäische Währung ist wirklich deutlich gestiegen. Der Euro kostet aktuell $1,12,46. Gute Konjunkturzahlen sind das eine. Ich denke, da spielen auch die Erwartungen steigender Zinsen mit eine Rolle. Die Europäische Zentralbank tagt ja in dieser Woche. Zwar werden noch keine Zinserhöhungen im Euroraum erwartet, aber angesichts der sehr hohen Inflationsraten, da könnte doch der Druck auf die Währungshüter zunehmen.
Auf Unternehmensseite gab es heute wieder viele Meldungen zum heutigen Tag. So ist die Übernahme des Münchner Elektronikunternehmens Siltronic durch einen Chiphersteller aus Taiwan geplatzt, auf doch sehr merkwürdige Art und Weise. Wie wird das auf dem Börsenparkett diskutiert?
Ja, man mag es wirklich kaum glauben, aber das hing mit der Bundesregierung zusammen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat nämlich kein grünes Licht für diesen Deal gegeben. Begründung: bis zum Ablauf der Frist konnten nicht alle notwendigen Schritte im Rahmen der Investitionsprüfung abgeschlossen werden. Ich denke, da spielen möglicherweise aber auch noch ganz andere Argumente mit eine Rolle. Siltronic stellt nämlich sogenannte Wafer her. Das sind so ganz millimeterdünne Plättchen aus Silizium, die man für die Herstellung von Halbleitern braucht. Halbleiter, sie fehlen an allen Ecken und Enden. Schon jetzt werden ja viele Halbleiter in Asien hergestellt. Ja, und mit dem Verkauf von Siltronic, da könnte diese Abhängigkeit noch deutlich größer werden.
Sehr gut lief es im vergangenen Jahr beim US-Paketdienst UPS. Färbt da was auf den Konkurrenten Deutsche Post ab?
Ja, das kann man wirklich sagen. Aktien der Deutschen Post gehören ja wie UPS zu den Profiteuren der vielen Warensendungen. Die Aktien sind fast 2% im Plus.
Und bei Airbus gibt es eine Einigung mit der IG Metall über die Sicherheit von Standorten und Beschäftigung. Wie reagieren die Anleger?
Die sind erfreut, die Aktien 2,7% im Plus. Dieser Streit dauerte ja schon lange an.
Claudia Werle fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Stefan Koldehoff begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über kontroverse Denkmale. Da gibt es eine Ausstellung in New York. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.